Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Heute bei mir hier zu Gast Karline Mohr. Karline ist Journalistin, Digitalstrategin. Sie war unter anderem Newsroom-Chefin in der SPD-Parteizentrale von 2019 bis 2022. Sie leitete das Social-Media-Team bei Bild, verantwortete das Audience Development bei Spiegel und heute ist sie selbstständige Kommunikationsberaterin. Karline ist eine der wenigen weiblichen KommunikationsberaterInnen im Berliner Politikbetrieb und deswegen finde ich es so spannend, mit ihr hier heute über politische Kommunikation zu sprechen. Wie erreiche ich heute eigentlich noch meine WählerInnen? Wie vermittle ich politische Botschaften? Wie tickt eigentlich das Publikum? Welche Kanäle muss ich nutzen? Und was gilt denn jetzt eigentlich nach Bild, Bams und Klotze? Ich freue mich so sehr auf diesen Austausch. Herzlich willkommen, Karline Mohr.
Hallo, grüß dich, Daniela.
Ich habe im Vorhinein habe ich gedacht, oh, ich könnte ja sowas sagen wie die einzige weibliche Politikberaterin. Und dann ist mir so aufgefallen, als ich drüber nachgedacht habe, ah nee, es ist ja nicht Politikberatung, es ist Kommunikationsberatung oder politische Kommunikationsberatung. Mhm. Könntest du mal sagen, was der Unterschied ist oder siehst du überhaupt den Unterschied so?
Also PolitikberaterInnen beraten eigentlich PolitikerInnen in ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Also welches Thema musst du ansprechen? Welche Zielgruppe willst du damit erreichen? Musst du dich eher locker präsentieren, eher konservativ? Was ist deine inhaltliche Strategie? Welche Punkte aus deinem Wahlprogramm musst du nach vorne stellen? Ne, solche Sachen. Und stricken daraus dann halt Kampagnen. Und weil ich sehr viele unterschiedliche Kundinnen und Kunden habe, nicht nur aus der Politik, sondern eben auch DAX-Unternehmen oder Organisationen, Stiftungen, Gewerkschaften, bin ich keine inhaltliche Beraterin. Ich könnte mich in die ganzen Themen überhaupt nicht jedes Mal einarbeiten, sondern ich komme ins Spiel, wenn Leute ihre Themen klar haben, wenn die sagen, das ist unsere Botschaft oder das, damit wollen wir gerne rausgehen oder das wollen wir erreichen, das ist unser kommunikatives Ziel. Das heißt, ich bin die Frau für den Actionplan. Ich überlege mir Formate, Strategien, Kampagnen, um zu sagen, so bringen wir das, was ihr wollt, vom Hof. Der Politikberater hilft dabei herauszufinden, was man eigentlich wollen sollte.
Mhm. Kann man das so krass trennen, so wie du es eben geschildert hast? Also wie oft passiert dir das, dass du merkst, naja, eigentlich sind die Botschaften noch nicht klar?
Ich achte da ehrlich gesagt schon bei der Auftragsvergabe ganz gut drauf. Manchmal mache ich auch Workshops, wo man die Themen gemeinsam entwickelt, aber da habe ich dann eher eine anleitende und moderierende Funktion und verbinde das eben sehr stark mit Kommunikationslogiken und Funktionsweisen. Aber du musst dir ja vorstellen, dass auch jedes Unternehmen beispielsweise eine Fachabteilung hat oder jeder Verband hat eine Fachabteilung. Und die Leute, die da arbeiten, wissen ungefähr das Zehnfache von dem, was ich weiß und in das ich mich jemals einarbeiten könnte. Ich kann denen nicht sagen, was genau sie erzählen sollen. Das Was muss geklärt sein. Also das heißt, wenn ich auch PolitikerInnen berate und der Politiker sagt zu mir, ich will erzählen, warum wir das beste Rentenkonzept aller Zeiten auf den Weg gebracht haben, dann sage ich, okay, alles klar, los geht's. Und ich hinterfrage nicht, ob es das beste Rentenkonzept aller Zeiten ist, sondern da müssen sich die Leute schon selber sicher sein.
Aber es ist eigentlich ganz cool, dieses, ich setze mich nicht inhaltlich damit auseinander, sondern ich glaube dann fest daran, dass es das beste Rentenkonzept ist und verkaufe es. Kannst du mal ein bisschen von deinem Weg erzählen? Wie bist du das geworden? Und ich habe jetzt ja auch einfach mal so behauptet, dass du eine der wenigen weiblichen Kommunikationsberaterinnen auch in diesem Politikbereich, aber wir hatten ja auch im Vorgespräch gesagt, auch so generell in diesem Rhetorik Kommunikationsbereich, das ist schon ich sehe da immer eher Männer, die da strahlen und erzählen, was sie da alles tun. Wie bist du das geworden?
Ich habe mich selbstständig gemacht vor einem Jahr und zack, habe ich in meine Bio geschrieben, Karline Mohr, Kommunikationsberaterin, das war's.
Dann formuliere ich die Frage nochmal um. Wie bist du zu der Personal Brand geworden, die du ja jetzt auch bist mit all deinen Followern, die du sehr viele Kommunikationstipps gibst und dich da ja sehr, sehr sichtbar auch an den Markt gemacht hast? Was war dein Plan? Weil du bist ja auch Journalistin und manche sagen ja, sie bleiben auf der Seite und bleiben in den Medien. Wechseln nicht.
Genau, also ich glaube tatsächlich, dass es wichtig, da irgendwie auch nochmal so ein bisschen fein zu justieren. Jemand, der Politikerinnen und Politiker brät, so wie ich es tue, also auch wenn es verschiedene Parteien sind, aber so jemand kann keine Journalistin sein. Das heißt, das bin ich in meiner jetzigen Berufsbezeichnung nicht. Ich schreibe manchmal Gastbeiträge für Fachmagazin, also man könnte vielleicht sagen Autorin, ne? Aber Journalistin ist mit meinem jetzigen Beruf nicht vereinbar. Ich habe, also eigentlich, also ne, wie habe ich Reichweite aufgebaut oder wie bin ich zu einer Personal Brand geworden, da müssen wir wirklich viele, viele Monde zurückschauen, ins Jahr 2012, glaube ich, oder 13. Damals wurde ich bei der Axel Springer Journalistinnen-Schule angenommen. Und das ist eben so eine Art Volontariat, das im Gegensatz zu vielen anderen Journalistenschulen sogar Geld bezahlt hat, weshalb ich auch genau dahin gegangen bin, weil ich mir das sonst nicht hätte leisten können. Und ich hatte damals einen Freund, der war schon sehr digital, der war gerne im Internet, der hatte YouTube-Kanäle und Blogs und Webseiten und so weiter. Und der hat zu mir gesagt, Kaline, du schreibst doch so gerne Geschichten und auch neben der Ausbildung und so. Und das wäre doch schön, wenn du die mal ins Internet schreiben würdest. Und ich habe damals noch wie so ein Boomer, habe ich gesagt, was? Ich soll jetzt hier umsonst, kostenlos Geschichten ins Internet schreiben? Das weiß ich nicht. Ich verdiene ja so schon schlecht genug. Und gab sehr viele hitzige Diskussionen dazu. Und dann hat er mir zu Weihnachten einen Blog geschenkt. Also er hat mir einfach bei WordPress so einen Blog aufgesetzt und gesagt, so bitteschön, da kannst du jetzt eine Geschichte reinschreiben. Habe ich gemacht. Die Geschichte hieß, warum das erste eigene Auto ein bisschen wie die erste große Liebe ist. Es war eine Abschiedsgeschichte für mein erstes Auto, ein Peugeot 106, Baujahr 91. Und dann habe ich diese Geschichte geschrieben, war sehr stolz, sehr aufgeregt und habe gesagt, ja, okay, ich habe jetzt, aber wer liest denn die Geschichte jetzt? Woher wissen denn diese Menschen im Internet, dass ich eine Geschichte geschrieben habe? Weil das weiß jetzt meine Mama und du und meine beste Freundin und das auch nur, weil ich euch einen Link geschickt habe. Und dann hat er sehr diabolisch gegrinst und gesagt, ja, Janine, jetzt musst du anfangen, dir deine Leserinnenschaft aufzubauen. Du musst dir ein Facebook-Profil, ein öffentliches zulegen und du musst anfangen zu twittern. Und dann habe ich das gemacht, eigentlich nur damit Leute anfangen, meinen Blog zu lesen. Und so fing das eigentlich an, dass ich angefangen habe, öffentlich zu kommunizieren, über mich zu sprechen, über Themen zu sprechen, über Geschichten zu sprechen. Und also Plattform, digitale Kommunikation, das hört ja nicht auf. Also das war ja mit Facebook oder Twitter nicht vorbei. Es kamen Kanäle dazu oder Kanäle gehen weg, wie eben Twitter. Aber diese Idee, Menschen mitzunehmen auf seinen Weg oder in das, was man tut, das ist geblieben.
Das ist ja hier ein Podcast, wo es um Sichtbarkeit von Frauen geht. Würdest du sagen, dass sich Frauen und Männer anders verhalten bei so Themen wie eine Personal Brand aufbauen, bloggen über eigene Gedanken, über politische Einstellungen, Haltungen, Werte?
Ja, das ist aber jetzt auch wirklich nicht besonders originell. Das ist halt das, was Männer und Frauen immer voneinander unterscheidet. So, Männer machen das einfach und sind sehr selbstbewusst und breitbeinig dabei und finden sich wahnsinnig klug. Und Frauen sagen immer, ja, das wurde ja nicht mal gesagt. Der Gedanke ist ja nicht so richtig neu. Was sollen die Leute denken? Und was mache ich, wenn da böse Kommentare kommen? Und so weiter und so fort.
Ging dir das auch so?
Nee.
Okay, ja, das ist doch schon mal die richtige Einstellung. Lass uns also noch den Weg, dann bist du ja, ich habe es gerade gesagt, bei Bild und bei Spiegel gewesen. Dann haben die dich ja für das Thema Social Media, Audience Development eingeladen. Kannst du dazu mal was sagen? Das ist auch schon eine Weile her, also dann wahrscheinlich in Internetjahren, irgendwie so drei Generationen oder so.
Ja, genau.
Was war das für eine Zeit, für was haben die dich geholt?
Also eigentlich ging es bei allen meinen Jobs immer darum, um die Frage, wie können wir mit unseren Themen, unseren Botschaften, unseren Geschichten neue Zielgruppen erreichen? Wie müssen die Geschichten sein, damit wir neue Zielgruppen erreichen? Und damals bei Bild, wie gesagt, wir schrieben das Jahr 2013, da gab es noch keine Social-Media-Redaktionen in Deutschland. Es gab das einfach noch nicht. Das heißt, es gab niemanden, der uns gesagt hat, was wir machen sollen. Es gab keine Vorbilder, es gab keine Strategien, es gab nichts. So, Kai Diekmann kam aus dem Silicon Valley wieder und sagte, hier, bitteschön, 6 Stellen, macht mal irgendwas. Und dann haben wir halt damit angefangen. So, und das war das Erste. Also das waren Zeiten, musst du dir vorstellen, Da waren die Leute, da haben sich Menschen oder LeserInnen einfach gefreut, wenn Medien wie Bild da waren, wo sie selbst waren. Das war damals vor allem Facebook. Und es hat damals komplett gereicht, wenn man da morgens um 10 irgendwie ein Foto vom Sonnenaufgang gemacht hat. Also auch in Berlin geht die Sonne nicht um 10 auf, aber du weißt, was ich meine. Und wenn man dann geschrieben hat, so schönen guten Morgen, schönen guten Morgen hier aus unserem sonnigen Büro, und zack, hatte man 100 neue Abonnentinnen. So, und das war sozusagen Stufe 1, überhaupt mal alles auf Kanäle zu bringen. Stufe 2 bei Bild war dann, jetzt wissen wir, Julian Reichelt, Chefredakteur, war dann die Frage, wie wichtig ist Social Media eigentlich für den Traffic, also auf eine Webseite? Brauchen wir eigentlich noch die Webseite? Es gab damals noch kein Buzzfeed in Deutschland, aber schon in Amerika. Und ich hatte mir das genau angeguckt, was sie da machen, fand es mega spannend und habe immer mit Julian Reichelt hin und her diskutiert, ob wir das auch mal probieren sollten. Und habe den zu Tode genervt, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich brauche für ein paar tausend Klicks auf einen Artikel, brauche ich deine Homepage nicht. Und das war natürlich ein bisschen wie die heilige Kuh anschießen. Weil Bild.de und Spiegel.de, die zwei größten journalistischen Plattform. Und dann hat Julian Reichelt irgendwann gesagt, okay, pass mal auf, Kaline, wir machen eine Wette. Du kannst dir jetzt mal für, ich weiß nicht mehr, ich glaube eine Woche, ne, für 5 Tage, dir ein paar Leute ausleihen und dann zeigst du mir mal, was du vorhast und dann sprechen wir weiter. Und wenn das wirklich funktioniert, dann installieren wir fest sozusagen ein Viralteam. Und dann haben wir die erste Geschichte gemacht. Es ging um, es war eine perfekte Boulevardgeschichte und eine perfekte Viralgeschichte. Es ging darum, dass ein 17-jähriger Schüler bei einem Playmate auf die Facebook-Seite geschrieben hat und gesagt hat, hey, na, wenn dieser Kommentar von mir jetzt 50.000 Likes bekäme, würdest du dann mit mir zum Abschlussball gehen? Und diese Geschichte habe ich einfach aufgeschrieben als Artikel. Und veröffentlicht, und du musst dir vorstellen, also es gibt da natürlich einen Link zu der Geschichte, ne? Also www.bild.de/playmate oder was, Playmate Abiball. Aber die Geschichte ist nicht auf der Homepage verbaut, so sagt man. Also du hättest ganz bild.de absuchen können, du hättest nirgendwo auf der Homepage diese Geschichte gefunden. Und dann haben wir die eben bei Facebook gepostet und innerhalb von, ich weiß nicht, paar Stunden, kletterte diese Geschichte immer höher auf den Top 10 der meistgeklicktesten Geschichten von Bild.de, bis sie auf Nummer 1 war. Am ersten Tag. Es war die allererste Geschichte, die wir gemacht haben. Und es war total irre, weil in diesem Newsroom auch die Data Analysts saßen da und alle waren völlig baff und haben gesagt, was ist das für eine Geschichte? Wer hat die gemacht? Wo kommt die her? Wieso hat die kein Ressort? Warum ist sie nicht auf der Homepage? Wo kommen die Leute her? What is happening? Ja, also große Aufregung. Und das war der Moment, in dem sozusagen bei Bild oder in Deutschland diese Idee kam, ach so, es gibt Viral-Content. Ne? Wir können Geschichten machen, ohne dass wir Homepage brauchen. Und dann habe ich da eben ein eigenes Team bekommen, das Viral-Team, beziehungsweise wie Julian Reichelt, der alle alte Militär-Liebhaber sagte, Team Victor. Und dann haben wir aufgebaut. So, und beim Spiegel ging es um genau dieselben Fragen. Es ging um die Fragen, brauchen wir andere Zeilen, brauchen wir andere Formate, brauchen wir andere Kanäle, um Menschen zu erreichen, die eben nicht mehr klassisch über die Homepage einsteigen. So, das sind sozusagen die Dinge, die das damals verbunden hat. Ich war zuletzt noch stellvertretende Chefredakteurin bei Business Insider und auch da wieder zuständig für Audio, Video, Social, E-Mail und diese Frage, was müssen wir da eigentlich machen? Also das hat mich immer umgetrieben, wenn du so willst. Ne? Was können wir neu machen? Was können wir anders machen?
Um dann auch in unser heutiges Thema einzusteigen, gerade auch für Politikerinnen, wie die ihre Botschaften kommunizieren können. Was würdest du sagen von 2013 bis auch jetzt? Ich denke das oft und merke das an mir, was sich verändert hat in unser aller Kommunikationsverhalten und auch wie wir Botschaften aufnehmen. Stichwort hier, ich habe es von dieses Bild beim Sklotze. Wer guckt wirklich noch Nachrichten 21:45, ne, so ganz klassisch, ne? Was wird nur noch gestreamt? Ich meine, es gab es ja schon immer in der Kommunikationswissenschaften, wie wirken Nachrichten und solche Sachen. Was würdest du so sagen, was hat sich verändert an uns allen?
Also Also neben den offensichtlichen Dingen, ne, dass es viel mehr Kanäle gibt, viel mehr Konkurrenz untereinander, deswegen natürlich, ne, je mehr es gibt, desto weniger zentralisiert sich ja für Kommunikation oder Themen auf verschiedene Kanäle. Also ne, wir hatten halt sehr lange, genau, Bams und Glotze irgendwie. Dann hatten wir Facebook, inzwischen Instagram, TikTok. Also egal, ne? Also diese digitale Fragmentierung natürlich ist mehr geworden, Konkurrenz ist höher geworden. Ich glaube aber, man muss noch ein bisschen höher fliegen, um zu verstehen, was wirklich passiert. Und das ist eben auch für die Politik so entscheidend. Und ich glaube, also ich sage jetzt mal, ich behaupte jetzt mal, sind zwei Dinge. Vielleicht fallen mir, während ich rede, noch mehr ein. Aber zentrale zwei Dinge sind, dass sich dieses Konzept der redaktionellen Gesellschaft komplett in den Köpfen und im Verhalten und der Anspruchshaltung von Menschen verankert hat. Redaktionelle Gesellschaft bedeutet, dass jeder senden kann und empfangen. Und das war halt jahrzehntelang anders. Da konnte man nur empfangen. Das heißt, aber auch Politik oder Medien konnten einfach senden. Weil was sollen die Leute denn machen? Die hatten ja sonst nichts anderes. Also Journalismus war früher nicht erfolgreich, weil er so viel besser gewesen wäre als heute, sondern einfach aus einem Mangel an Alternativen, wenn man mal ehrlich ist. Und durch diese redaktionelle Gesellschaft aber, dass Menschen es nun gewohnt sind, dass sie eine Stimme haben, dass sie mitreden können, dass sie gehört werden, dass jeder, der ein Smartphone hat und laut genug ist und eine klare Botschaft hat, sich Mehrheiten organisieren kann, digitale Mehrheiten organisieren kann, die aber sogar auch, sehen wir in vielen Protesten oder Bewegungen wie, weiß ich nicht, Black Lives Matter oder Fridays for Future, die sich so organisieren können, dass digitale Mehrheiten eben auch auf die Straße gehen. Dieses Selbstverständnis von Menschen überträgt sich auf ihre Erwartungshaltung an Kommunikation. Man kann Leuten nicht einfach mehr mit Botschaften zuballern. Also Politikerinnen und Politiker nicht, Medienhäuser nicht, Unternehmen nicht. Man kann nicht einfach sagen, das ist unser Thema und das ist uns wichtig und danke, ciao. Sondern das, was Leute erwarten, durch diese Veränderung, durch diese redaktionelle Gesellschaft ist, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet, dass man mit ihnen in den Dialog tritt, dass man zuhört, dass man antwortet, dass man gehört und gesehen wird. Und wenn Politikerinnen und Politiker das nicht verstehen und das nicht machen, dann werden sie digital auch keinen Erfolg haben. Und der Witz daran ist ja, das, was ich jetzt gerade sage, das ist wirklich, wirklich nicht wahnsinnig, also welterschütternd, weil das, was Politik schon immer macht, wirklich schon immer ist, dass sie auf Marktplätze gehen, in die Turnhallen dieser Welt, an die Wahlkampfstände dieser Welt, um was zu tun? Mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist gelernt in der analogen Welt. Nur digital tut Politik wirklich noch so richtig boomermäßig, als hätte sie da noch nie von Dialog, als hätten sie von Dialog noch nie gehört und sagen, oh, lass uns doch mal ein paar so eine Statement-Kacheln machen, als würde das irgendjemand noch wollen. So. Und jetzt habe ich schon sehr lange für Punkt 1 gebraucht, aber das wäre das Erste. Und der zweite Punkt ist, und das ist tatsächlich ganz spannend, weil ich erinnere mich sehr gut daran, das ist zwei, also bei Punkt 2 geht es um die Art der Inhalte, die online gut funktionieren. Ich erinnere mich sehr gut an eine Untersuchung vom Web-Analytics-Tool Fanpage Karma. 2014 war das, glaube ich. Und die haben gesagt, verschiedene Emotionen, die in Botschaften transportiert werden, lösen unterschiedliche Reaktionen bei den Menschen aus. Also Freude wird geliked, Wut wird kommentiert und Angst geteilt, irgendwie so. Und sie haben aber gesagt, das Interessante daran ist aber, dass die Beiträge mit den meisten, mit den höchsten Reichweiten, sind die gelikten Beiträge, also die positiv besetzten Beiträge. Und die Erklärung von Fanpage Karma war, naja, Netzwerke sind ja ein schöner Ort, Social Media, ne? Man will da was Gutes erleben. So, und wenn wir uns mal angucken, wie das heute ist, würde ich sagen, dann merkt man sehr schnell, das mit dem guten Ort und dem Liken und den Reichweiten durch positive Erzählungen funktioniert mittel. Und warum ist das so? Weil natürlich auch die Plattformen in den letzten 15 Jahren festgestellt haben oder herausgefunden haben, womit sie Geld verdienen. Und sie verdienen Geld damit, dass Menschen möglichst viel Zeit auf einer Plattform verbringen. Weil dann können sie Werbung schalten und kriegen, ne, per Verweildauer mehr Geld. So. Was erhöht jetzt die Verweildauer von Menschen in den Netzwerken, wenn sie etwas kommentieren? Also natürlich braucht ein Kommentar viel mehr Zeit am Ende, alleine den zum Schreiben zum einen, zum anderen aber natürlich auch, wenn man dann immer wieder reinguckt, um zu gucken, hat jemand noch kommentiert, ne, geht's weiter und dann streitet man sich oder irgendwas und verbringt wahnsinnig Zeit, viel Zeit auf dieser Plattform. Das heißt, die Netzwerke fördern Beiträge, die besonders oft kommentiert werden. Beiträge, die besonders oft kommentiert werden, sind solche, die Wut und Angst auslösen. Das heißt, ne, dieser positive Ort, den gibt es so nicht mehr wie früher.
Aber ist dann in der Konsequenz die Antwort, ich muss dann so ein Sprech und so eine Erzählweise wie die AfD mir aneignen, was ich ja eigentlich nicht will, weil ich ja keine populistische Partei bin?
Also ich bin ja so ein Boulevard, ich sag mal so, ich überhaupt nichts dagegen, wenn man auch öfter mal die Paniktaste drückt, ne? Wenn man, was ja dahinter steckt, also warum ist es denn mit Angst und Wut so? Das ist ja ein evolutionärer Grund. Menschen sind darauf ausgelegt zu überleben. Das heißt, alles, was in uns Krise auslöst, alles, was in uns Cortisol ausschüttet, das Hormon Cortisol ausschüttet, erweckt unsere Aufmerksamkeit. Cortisol wird aber nur ausgeschüttet, wenn eine Meldung uns Angst macht oder wütend macht. Dann sind wir plötzlich super aufmerksam oder klicken da drauf. Und das ist so ein bisschen die Diskrepanz in Verhalten und Wunsch. So Leserbefragungen, LeserInnenbefragungen sagen immer wieder, die Leute wünschen sich mehr Good News, Constructive Journalism und so weiter. Alle Medienhäuser, die das ausprobiert haben und gemacht haben, sagen, naja, die Wahrheit ist aber, dass die Bad News besser klicken. Und das hat nämlich genau diesen Grund, dass diese Attention, die du erstmal herstellen musst, die kriegst du ja nach keine Ahnung wie viel Jahrmillionen Evolution nicht einfach raus aus den Leuten. Dass sie halt ne, überlebensgetrieben sozusagen denken, oh Gott, das muss ich wissen. So. Das heißt, ich finde total, man kann auch mal mit Ängsten spielen oder wilde Thesen aufstellen. Die Frage ist ja, was macht man mit Ängsten? Was macht man mit Wut? Bei der AfD ist es ja völlig klar, die sammeln Ängste von Menschen ein und lenken sie um in Wut. Wut vor allem eben auf die anderen, auf die da unten halt auch gerne, die da unten oder die da oben. Und das ist ja nicht, das muss man ja nicht machen. Es gibt ja verschiedene kommunikative Strategien, wie man mit Angst oder Wut umgehen kann. Man kann es umlenken, man kann Lösungen anbieten, man kann es umframen, man kann sehr viel damit machen. Ich finde aber tatsächlich, es spricht nichts dagegen, da öfter mal so eine Emotion als Aufhänger zu nehmen.
Das finde ich einen richtig guten Punkt, wie wir hier so vorankommen, weil es, glaube ich, auch so eine Frage gleich noch beantworten wird, wahrscheinlich in den nächsten Antworten, dieses Thema erregen oder zu emotionalisieren. Also ich glaube, wir sind so, wenn wir so die Entwicklung anschauen, dann sind wir bei den etablierten Parteien angekommen. Oh ja, ich glaube, das mit dem Social Media, das müssen wir nutzen. So, das ist, glaube ich, angekommen gerade. Das heißt aber, dass die dann, so wie du es eben schon gesagt hast, irgendwie Zitatkacheln, gerne auch mal irgendwie Fotos vor einem Gebäude und dann noch Text dazu, was da ist, was da passiert ist oder wie auch immer. Und ich merke ja an mir selber, jetzt nehme ich mich mal als Bürgerin, die da drauf schaut und denke, oh, es erreicht mich gar nicht, null Emotion. Wie schaffe ich es oder was hast du auch beobachtet? Ich meine, ne, du warst ja auch im SPD-Team da vor Ort, du hast den Wahlkampf von Scholz begleitet. Was muss man tun? Was sind das für Videos? Was ist das für eine Art von Kommunikation? Die sind ja auch alle, sobald sie an Landtag, Bundestag oder wie auch immer sind die auch sehr verhaftet in diesem, was darf ich noch sagen, welches Zitat wird irgendwie wie benutzt? Oder? Sie sind ja auch alle sehr, sehr irgendwie vorsichtig in dem, wie sie es formulieren. Also da ist ja irgendwie gar keiner mehr locker. Also ich finde auch das richtig schlimm. Sie alle sind so unlocker auch. Also ich weiß nicht, was du schon beobachtest. Wie schaffe ich also dieses, jetzt guckt ihr auch so Content Creator oder so, die sind ja lustig und ne, die wissen, wie sie das spielen müssen. Und ich habe das Gefühl, die Politik schafft es nicht. Wie werden die zu einem wirklichen Politik-Influencer, Influencerin?
Also, naja, es ist am Ende, ich weiß nicht, ob die Antwort jetzt befriedigend ist oder nicht, aber am Ende ist es ja Storytelling ein Handwerk und das kann man lernen. Wie erzählt man gute Geschichten? Wie erzählt man Geschichten, die Leute emotionalisieren und mitreißen und oder aktivieren? So, das ist wirklich alles kein Hexenwerk. So. Und das ist die eine Antwort. Und die andere ist, wie werden PolitikerInnen zu Influencern? Und eine andere sehr wahre Antwort wäre zu sagen, ja, einfach mal abwarten. Na, also wir ärgern uns ja jetzt noch, nein, ich formuliere das neu. Wir erleben ja jetzt noch viel. Boomer, also Boomer-Generation, Gen X irgendwie noch, meine Millennials und so, von denen viele eben nicht so digital aufgewachsen sind und denen das irre schwer fällt, sich vor ein Video zu stellen oder eben über sich zu erzählen oder überhaupt in so Gesprächsformate zu kommen. Ich glaube, wir müssen einfach nur ein paar Jahre warten, wenn die Gen Zettler am Start sind. Die machen das aus dem FF, die machen das mit links.
Das heißt, für die PolitikerInnen da draußen, die jetzt, weiß ich nicht, 45 plus sind, das funktioniert nicht, oder was? können es vergessen.
Ja, das Erste, was ich ja sagte, war, Storytelling ist ein Handwerk. Man muss es halt ernst nehmen und sagen, man gießt mir gerade ein Glas Wasser ein, weil ich sitze in meiner Dachwohnung, während wir aufnehmen, und es sind geschmeidige 3,8 Milliarden Grad.
Genau, gieß mal ein. Während du eingießt und Storytelling sagst, füge ich mal was hinzu, weil was man auch auf deinem Insta-Kanal gesehen hat, da hast du mal einen Post gehabt, da hieß es, weg von den W-Fragen hin zu so Sachen, das passt ja vielleicht auch zu dem, was du eben gesagt hast, große Thesen, krasser Fakt, gute Frage, Überraschung, Emotionen, so. Als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, ah ja, klar, dann bist du nämlich nicht die Frau aus der Presseabteilung, die, wie sie aufgewachsen ist, irgendwie noch ihre Sachen kommuniziert, sondern du benutzt einfach die Social-Media-Regeln irgendwie, ne, die uns vielleicht auch manchmal abnerven, aber die ich dann vielleicht auch wirklich plain sage, jetzt rede ich auch schon so, Gott, die ich dann auch wirklich dann auch mal spielen muss und sagen muss, okay, ne, wie du gesagt hast, ein bisschen Angst, aber auch die Lösung.
Also ich nehme sehr dankbar diesen Zaunfall entgegen. Ich habe ein Newsletter, der heißt How to Story, der ist, den kann man abonnieren, ganz ohne Geld. Und da gibt es zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, diese Folge 7 Wege, wie man geil in eine Geschichte einsteigen kann. Weil es ist wirklich wie eine Checkliste am Ende. Es gibt natürlich noch viel mehr Wege, aber ich habe 7 aufgeschrieben, die immer funktionieren. Das ist aber keine Social-Media-Regel. Das ist ein totales Missverständnis, sondern das sind die uralten Regeln des Journalismus. Der Journalismus ist der Beruf, in dem man das Handwerk des Storytellings lernt. Deswegen bin ich, glaube ich, auch ganz gut darin, weil ich das halt Jahre und Jahre und Jahre gelernt habe. Und ich glaube, es war Henry Nannen, der Gründer vom Stern. Und der ist ja nun wirklich nicht bekannt als digitaler Influencer. Und der hat seinen Journalisten, weil er tot ist seit ungefähr 40 Jahren oder so. Und der hat aber seinen JournalistenschülerInnen beigebracht bei der Frage, wie steigt man in eine gute Reportage ein? Und dann hat Henry Nannen gesagt, mit einem Erdbeben beginnen und dann langsam steigern. Und das heißt, das ist nichts anderes als das, was heute jede Social-Media-Praktikantin dieses Landes sagen kann, nämlich du musst in den ersten 3 Sekunden wirklich mit dem Besten anfangen, was dein Content zu bieten hat, sonst hast du die Leute verloren. Also diese Regeln des Storytellings, die jetzt eben auch die Netzwerke nach und nach für sich entdecken, die sind nicht neu, die gibt's schon immer, nur müssen sich jetzt halt alle langsam mal dran halten.
Apropos alle mal langsam dran halten, wenn du so Kanäle von Politikerinnen und Politikern siehst, was ist deine Meinung dazu? Funktionieren die? Gibt's richtig gute? Gibt's für dich gute Beispiele? Oder sagst du 6 Sätzen für 90%?
Nein, es gibt, also, es kommt immer auch ganz auf die Kanäle an, ne? Aber es gibt fantastische PolitikerInnen bei TikTok, es gibt PolitikerInnen bei LinkedIn, die dort einen sehr guten Job machen. Das kommt ja darauf an, auch in was man gut ist. Ne? Also TikTok ist für Leute, die sich vor der Kamera wohlfühlen, ne? Die schnell und gut reden können. LinkedIn ist zum Beispiel gerade die Plattform, die extrem wächst in der politischen Sichtbarkeit, wo Leute einfach noch schreiben können, wenn sie möchten. Ich bin ein großer Fan von der Art und Weise, wie Robert Habeck für sich die Frage der politischen Kommunikation gelöst hat. Ich war auch Fan von seinen Küchentischgesprächen, in denen er eigentlich kein digitales Format ist, sondern eben genau das, so ein echtes Dialogformat, wo er zu Leuten nach Hause fährt, sich zu denen in die Küche setzt und mit denen darüber redet, wie es denen so geht. Und daraus dann eben ein YouTube-Format gemacht hat, fand ich auch fantastisch. Wen ich aktuell unglaublich witzig finde, ist Ricarda Lang, die ehemalige Grünen-Vorsitzende. Kann ich sehr drüber lachen. Was Markus Söder bei Instagram macht, ist, ich sage leider, gut. Wirklich funktioniert für ihn fantastisch. So, ich überlege gerade, wer mir von der FDP ausfällt. Gibt es die eigentlich noch? Weiß gar nicht.
Ja, würde ich auch eher so unter Boomer Allure abtun. Aber gutes Stichwort Ricarda Lang, weil die ist so ein gutes Beispiel für frei werden durch Mandat nochmal weg, aus dem Vorsitz weg. Und die ist wirklich krass witzig jetzt irgendwie. Aber man hat auch das Gefühl, sie kann es jetzt auch endlich sein. Also sie ist nicht in diesen Restriktionen, wo sie in einem Meeting sitzen und ihr wahrscheinlich 15 sagen, kannst du nicht machen.
Ja, genau.
Ja, gut, gut, ja, Herr Haken dran. Fällt dir noch was auf, wenn du auch in die Beratung gehst? Gibt es noch irgendein, also ich möchte schon noch mal bei diesem, es wächst sich raus, und was ist mit denen, die da jetzt Landtagswahlen in 2026 haben und die aber auch schon 45 sind? Mhm. Und ja, how to story, so man kann diese Methoden anwenden, aber gibt es da noch was, was dir auffällt, so im, ich habe vorhin so gedacht, als du das beschrieben hast, gibt es da noch was Systemisches, was total dran hindert? Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass JournalistInnen auch in die Politikberatung gehen, die dann irgendwie mit den Ministern begleiten. Aber ja, trotzdem ist es ja nicht besser. Also wenn du sagst, Henry Nannen hat das schon vor 30, 40 Jahren gesagt, steige mit dem Gewitter ein, sieht man ja, wird ja nicht immer so umgesetzt. Also gibt's was, wo dir auffällt, da ist noch wie so eine Blockade drin, dass es eben nicht funktioniert. Ist es eine systemische Sache, von wegen hier, da sind halt werden immer noch die falschen Leute geholt? Ist es eine verwalterische, behördliche? Oder ist es den Leuten dann immer doch noch nicht so richtig wichtig?
Ja, es ist das, also ich habe übrigens nebenbei gerade nachgeguckt, Henry Nannen ist 1996 gestorben, also 1998, glaube ich, 97, 98 kam so das Internet in Deutschland an. Also ich glaube wirklich, dass das größte Problem für PolitikerInnen ist, den Perspektivwechsel zu schaffen. PolitikerInnen möchten immer gerne darüber erzählen, was gerade wichtig für sie ist, was in ihrem Wahlprogramm steht, was sie für ein Projekt machen, was sie, ach, keine Ahnung, die haben ja immer viel zu erzählen. Und sie schaffen es einfach nicht, diese Perspektive zu wechseln und statt zu erzählen, was ihnen gerade wichtig ist, sich zu fragen, was ist denn den Leuten gerade wichtig? Was interessiert die denn? Was ist denn auch der Punkt der Geschichte oder des Themas, der am relevantesten für die Menschen ist? So, in meinem Wahlkreis zum Beispiel. Oder sagen wir digital. Eigentlich ist es digital, war es nie leichter, neue Zielgruppen zu erreichen, als heute, als genau jetzt, wenn man einfach genau diesen Perspektivwechsel einmal hinkriegt und sich darauf einlässt. Es tut mir leid, es soll wirklich keine plumpe Werbung sein, aber ich habe einen Newsletter geschrieben, der heißt Die ultimative Wahlkreisformel. Und da habe ich einmal skizziert, wie man wirklich in drei Schritten bei Insta oder TikTok neue Zielgruppen in einer lokalen Region erreichen kann. Es ist super simpel.
Ja, die habe ich mir hier notiert. Jetzt musst du auch kurz erklären. Also ja, man soll natürlich unbedingt deinen Newsletter abonnieren. Mache ich ja auch in die Shownotes. Aber kannst du noch mal sagen, nehmen wir jetzt mal so einen Case. Jetzt hat einer hier unseren Podcast gehört und sagt, alles klar, ich habe zwar irgendwie so einen Account und der dümpelt da bei 200 rum. Mhm. Ich bin auf Insta. Ich will jetzt durchstarten. Landtagswahl steht an. Ich merke irgendwie, alles ist so ein bisschen tranig. Mhm. Was muss ich tun?
Okay, sagst du mir die Region oder die Stadt?
Dann komm, mach mal Rheinland-Pfalz-Mainz.
Rheinland-Pfalz-Mainz, also Mainz. Schritt 1, ich habe darüber gesprochen, Augenhöhe, Dialog, auf Menschen zugehen, du kannst nicht einfach nur senden. Und das ist auch wirklich nicht nur so eine Kür, das ist nicht so ein Annett, wenn der Praktikant mal noch 10 Minuten Zeit hat am Tag, sondern ohne das wird es nicht funktionieren. Wird man keine Reichweiten aufbauen, keine nachhaltigen, keine Community, keine neuen Zielgruppen erreichen. Also Schritt 1 ist, sich in Mainz bei Instagram oder TikTok, je nachdem, mit allen möglichen Accounts zu verbinden, die etwas für die Region tun. Wirklich völlig egal. Organisationen, Gewerkschaften, der Kinderbauernhof, das Nachbarschaftscafé, alle, die irgendwie bei Instagram sind und dort Dinge tun. So, das ist Schritt 1. Man verbindet sich mit denen. Man liked Sachen von denen. Man kommentiert Dinge von denen. Und wirklich keine Raketenwissenschaft draus machen. Also einfach mal sagen, hey, das sieht toll aus. Herzlichen Glückwunsch. Ich komme mal auf den Buben vorbei, was auch immer. Ne? Vielleicht auch mal was in der Story empfehlen, damit der Algorithmus überhaupt versteht, dass da Interaktion besteht, dass da Menschen miteinander in Kontakt treten. So. Schritt 2 ist eben die Inhalte zu machen, die Leute interessieren. Das sind in einer bestimmten Region in der Regel 3. News, Service, Identität. News bedeutet also, was ist neu? Was hat aufgemacht? Was hat zugemacht? Was hat sich geändert? Was müsst ihr wissen? Service geht ein Stück weiter und sagt, okay, die A100 ist gesperrt, hier ist die schnellste Umleitung. Oder, weiß ich nicht, wenn man das PolitikerInnen fürs Gesundheitswesen und sagt, das sind 5 Arztpraxen, die noch NeupatientInnen aufnehmen. Wahrscheinlich gibt es in ganz Rheinland-Pfalz keine 5 Arztpraxen mehr, die noch NeupatientInnen aufnehmen. Aber so vom Prinzip her. So ein Schritt. Und das Dritte wäre Identity, Identität, nichts haben Menschen lieber, als eben darüber zu sprechen, woher sie kommen, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Das heißt, ich würde die Politikerin oder den Politiker aus Mainz fragen, wie lange lebst du denn hier schon und was ist besonders geil an Mainz? So. Und statt dann eben zu erzählen, ne, also Perspektivwechsel, statt zu sagen, ich bin eure Frau für Mainz im Bundestag, ich vertrete eure Interessen, einfach mal umdrehen und sagen, ich liebe Mainz und die Menschen, die hier leben, weil sie den besten Karneval feiern und Frohnaturen sind und immer zusammenhalten und niemals aufgeben. Ich habe keine Ahnung von Mainz, aber ne, sowas in der Art. Und dann anfangen zu erzählen. Statt, wenn jemand gerne wandert oder seit 50 Jahren da lebt oder Vögel beobachtet oder gerne Kaffee trinken geht, whatever, aus all diesen Interessen, also das ist ja die größte Stärke von PolitikerInnen, die in ihrem Wahlkreis, die leben da seit Jahrzehnten teilweise und wissen alles über die Region und zeigen das überhaupt nicht. Aber es ist ja das, was Menschen verbindet. Also jetzt wirklich mal so ein ganz billiges Beispiel. Da machen wir ein Video, in dem wir sagen, das sind die 7 schönsten Straßen in Mainz. Und dann erzählst du, was die 7 schönsten Straßen in Mainz sind. Dazu musst du nicht mal selber vor der Kamera stehen, übrigens. Und dann warst du ein trojanisches Pferd. Das bedeutet, in dieses Format, in dieses leichte Format, das Leute erstmal da abholt, wo sie stehen, packst du deine Botschaft rein und sagst also, Straße Nummer 4 ist die Mainzer Hauptstraße Nummer 52. Hier haben wir von der SPD oder von der CDU oder den Grünen oder wem auch immer, haben wir übrigens unsere Parteizentrale. Und wenn ihr mal Lust habt, vorbeizukommen, mit uns ins Gespräch zu kommen, uns zu erzählen, was Mainz besser, schöner, machen kann, dann kommt gerne jeden Dienstag zwischen 9 und 18 Uhr vorbei. Und jetzt geht's schon weiter mit Straße Nummer 4. So, das war's. Mhm. Das ist die Idee. Also das heißt, statt zu erzählen, ne, was machst du eben mit den Themen reinzukommen? Das war eben Schritt 2, sozusagen die Inhalte, die eben voraussetzen, dass man der Prämisse folgt, dass man aus Menschen erstmal interessierte Menschen macht. Und diese interessierten Menschen, die dann deinem Account folgen, kannst du dann über deinen Feed wieder ganz hart mit deinen Botschaften und Themen und Thesen und Aufrufen und was auch immer bombardieren. Aber ne, dieser erste Gedanke, mit Reels zum Beispiel neue Zielgruppen zu erreichen, wäre eben ein Umweg zu gehen über diese Formate. Und Schritt Nummer 3, und das ist dann aber wirklich sehr simpel, ist, nimmst du mal 60 Euro aus der Portokasse und bewirbst so ein Reel, weiß ich nicht, 5 Sätze, die nur Mainzer kennen. Indem du dann übrigens, ne, wieder dein trojanisches Pferd, 5 Sätze, die nur Mainzer kennen, und dann muss Nummer 4 ein Satz sein, der was mit dir oder deiner Politik oder deiner Partei oder irgendwas zu tun hat. Und dann bewirbst du dieses Reel mit 5 Euro am Tag für Menschen in der Region Mainz. Hm. Das war's.
Sehr gut, danke dafür. Jetzt habe ich aber so ein bisschen rausverstanden, dieser Perspektivwechsel ist auch, dass du wie so ein Beobachter wirst. Also so, du nimmst die Menschen mit dahin, wo du gehst, dahin, wo du einen Termin hast, dahin, wo es, weiß ich nicht, was das nächste Weinfest war, und hast aber nicht dieses klassische, hier stehe ich beim Weinfest und hatte viel Spaß, sondern nee, ich habe hier 10.000 Leute getroffen und ich habe gemerkt, die sind total begeistert, die interessiert hier,
auch nicht. Du gehst auf das Weinfest und fragst 10 Leute, was ist das Besondere am Mainzer Weinfest? Oder warum, was ist der beste Spruch, den du jemals auf dem Mainzer Weinfest gehört hast? Oder was ist das Peinlichste, was auf dem Mainzer Weinfest passiert
ja,
ist?
Ja, aber
oder?
Das meinte ich mit, dann bist du bist ja wie so ein Journalistin ja, genau. Quasi so. Mhm. Das meinte ich mit, du bist nicht mehr, also du hast ein anderes Rollenverständnis von deiner PolitikerInnen-Rolle irgendwie. Also ja. Nicht so mit diesem, ne, guten Tag, heute der Bürgermeister kam, hat 3 Blumen übergeben, so, das ist ja so die klassische, was man immer sieht, sondern stattdessen hab ich erzählt in meiner Rolle als PolitikerIn.
Genau. Ja?
Mhm. Okay, das habe ich verstanden. Was mache ich, wenn ich nicht mehr mir so eine Reichweite aufbaue, sondern schon Landtagsabgeordnete oder gegebenenfalls der Ministerpräsident bin und eigentlich irgendwie schon so krass Termine habe und definitiv Boomer bin und um mich rum, ja, das ist ein bisschen, was ich meine. Ich habe dann so ein Team, die machen das irgendwie alle. So, und jetzt habe ich aber trotzdem diesen Podcast hier gehört oder Carline Moore getroffen und von der ganz viel gehört und denke so, ah, shit, shit, natürlich streiche ich auch aus, ich will es anders machen, So, wie schaffe ich denn das, wenn ich in so krassen Zwängen, so haben wir das schon immer gemacht, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen versucht habe zu erklären, es gibt halt so Abteilungen und um mich rum so Leute und die müsstest du ja alle irgendwie mal einmal transformieren.
Ja. Das ist wahr. Also Nummer eins ist, dir muss das Thema wichtig sein. Also du musst da schon Bock drauf haben. Also wenn du sagst, so, passt mal auf, ich glaube, dass wenn wir hier mal ein paar 10.000 FollowerInnen bei Insta oder bei TikTok holen und die dann vor der Wahl wirklich oder eine Community aufbauen, die wir aktivieren können, dann ist es vielleicht mehr wert oder genauso viel wert, wie wenn wir jede Woche eine Pressemitteilung rausschicken. Und deswegen stellen wir jetzt mal zwei Leute ein. Das wäre der erste Schritt. So diese zwei Leute, dann könnte man mich buchen, zusammen eine Wahlkampfformel entwickeln, die diese zwei Leute dann umsetzen können. Und dafür braucht es übrigens nicht mal zwingend den Politiker oder die Politikerin jedes Mal vor der Kamera. Aber das ist kein Problem. Man kann Formate finden. Also du kannst immer Formate skalieren. Ich habe die immer Größe SMLXL genannt. Ne? Also L und XL ist immer, wenn der Politiker oder die Politikerin auch selber irgendwie was sagen muss und vor der Kamera ist und so weiter. Aber keine Ahnung, ne, bei diesem Beispiel, die schönsten Straßen, brauchst du nur die Fotos. Du kannst, wenn du willst, dann noch eine Tonspur vom Politiker oder der Politikerin drunter legen, musst du aber auch nicht. Also, ja.
Ja, muss es wollen und es muss dir wichtig sein. Guter Punkt, was hast du für ein Gefühl, kam das jetzt mal irgendwie schon an? Also ist es, oder merkst du manchmal, dass die so, weil wenn dann ist mal wieder eine verlorene Wahl gewesen und dann ist es mal kurz wichtig und dann sagt es ab? Also gibt es da von dir noch Empfehlungen, dass dieses, sagen wir mal, man hat sich entschieden, aber das ist dann nicht wichtig. Also wie halte ich diese, es ist mir wichtig, wie bleibe ich Markus Söder? Oder wie baue ich ein Ego auf wie Markus Söder? Nein.
Wüssten wir alle gerne, wirklich. Einmal so selbstbewusst wie Markus Söder.
Nee, also quasi, wie halte ich das dann auch so wichtig? Oder braucht es dann auch, ich habe eben, als du geredet hast, gedacht, ah ja, und diese Strategie, ich weiß gar nicht, ob Markus Söder sich gedacht hat, ich will 1 Million Follower oder sowas. Weiß ich nicht, ob er das in seinem Plan oder sein Team oder ob er es sowieso einfach aus seinem Naturell rausmacht, ist jetzt mal egal. Aber diese Strategie auch zu sagen, 1 Million Follower, liebes Team, gebt Gas, hier ist die Wahlkreisformel. Braucht es das auch?
Naja, am Ende interessiert PolitikerInnen und Politiker ja, ob sie gewählt werden. Das heißt, wir brauchen schon Reichweite und Menschen und Formate, bei denen man am Ende sagen kann oder Indizien sammeln kann, dass wir aus diesen interessierten Menschen, wie ich sie vorhin genannt habe, eben Wählerinnen und Wähler gemacht haben. Das wird sich nie beweisen lassen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, finde ich, weil bei Wahlplakaten kann mir auch niemand beweisen, dass das irgendwen tatsächlich zur Urne gebracht hat. Da wird auch nie nachgefragt, komischerweise. Aber das ist ja das, worum es eigentlich geht. Und weil sich das eben so schlecht beweisen lässt, haben jetzt 1 Million Insta-FollowerInnen oder TikTok-FollowerInnen tatsächlich einen Stimmenanteil ausgemacht, geht es darum, Indizien zu sammeln. Und diese Indizien, und da sind wir jetzt bei einer großen inneren Wahrheit, variieren von Person zu Person. Was überzeugt eine Person davon, dass das, was sie da gerade zum Beispiel in der digitalen Kommunikation macht, dass das sinnvoll ist. Und das kann wirklich sehr unterschiedlich sein. Und da muss jedes Team herausfinden, wie tickt mein Politiker oder meine Politikerin. Also es gibt Menschen, die gucken auf die Reichweite. Die sagen, ein Video, das hier 4 Millionen Views hat, das kann ja nicht nichts machen. Das ist super. Wir brauchen mehr Videos mit Millionen Views. Es gibt Menschen, die sagen, mich interessiert der echte Dialog, der echte Austausch. Das heißt, wenn es uns gelingt, Community-Formate aufzusetzen, wo sich Menschen beteiligen, wo sich vielleicht auch mal Menschen aus dem Wahlkreis beteiligen, die keine Mitglieder sind oder uns noch nicht wählen. Es kann sein, dass bei Scholz wurde ich sehr, oder was heißt ich, war man immer sehr daran interessiert, dass Social-Media-Kampagnen am Ende irgendwie auch mal in der Presse vorkamen, beziehungsweise Zitate von Kacheln in der Presse weiterzitiert wurden, ne, solche Sachen. Und da muss man wirklich immer herausfinden, weil das sind alles gute Indizien, aber wenn man jemanden überzeugen möchte, dabei zu bleiben, muss man genau wissen, was den so ganz tief im Inneren wirklich froh macht.
Muss man dann, ja, verstanden. Eine Sache noch, Parteisprech. Also viele PolitikerInnen sind ja einfach sehr lange schon in dieser Welt. Man sieht so ein bisschen an der neuen Regierung, jetzt die nochmal von außen kommen, die reden anders irgendwie. Inhaltlich ist nochmal was ganz anderes. Wie schafft man es, weil das finde ich schon auch echt schwierig zuzuhören und ich glaube, es ist wiederum auch für diejenigen total schwer, wieder anders zu sprechen, weil meistens haben die dann schon irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen Stiftungen, die da sind und so weiter durchlaufen und man kann nicht zuhören. Und noch vor 3-4 Jahren, wo du auch Robert Habeck erwähnst, war ja dieses Robert Habeck'sche Modell, was ich im Übrigen finde, was so ein bisschen auch ja wieder, gerade gibt es eine Gegenbewegung, wo man merkt, jetzt wollen die halt wieder den Buster-Typen oder so. Aber es war ja erholsam, dass mal jemand anders gesprochen hat und man an sich selber gemerkt hat, huch, ich verstehe ja, jetzt war so ein übrigen Involvement so. Involvement, es berührt mich auch. Und ich, das ist wirklich das Allerschlimmste, finde ich gerade, dass man, wie sehr sich alle bemühen, man so merkt, oh, es berührt mich nicht irgendwie. Und Sprache kann ja eine, ich weiß nicht, ob was du entdeckt hast, als du da auch näher dran warst, wie kriegt man das raus? Weil natürlich sind dann die Politikberater und Strategen irgendwie, Strateginnen, die drumherum, die dann irgendwie sagen, kannst du nicht sagen, nein, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Und
also, gehen wir mal, sag. Sprache kann korrekt und lebendig sein. Man muss da echt ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht zwei Dinge vermengt und sagt, lockere Sprache ist auch lockere Inhalte. Halt, ne? Aber so, und da bin ich wieder bei dem roten Faden dessen, was ich immer sage. Gute Sprache, emotionale, packende, aktivierende, mitreißende, gute Sprache ist Handwerk. Ich empfehle jedem, der sich dafür interessiert, entweder den Sprachpapst Wolf Schneider, auch schon tot, ich zitiere nur alte weiße Männer. weißt du was? Vergiss es mit Wolf Schneider. Sondern dann abonniert man den Newsletter von meiner fantastischen Kollegin Anne-Kathrin Gerstlauer mit dem Titel Text. Die bringt also Hacks wie Lifehack, ne? Also Text-Hack. Die bringt Leuten bei, wie man besser schreibt, besser formuliert. Und jetzt habe ich den Rest nicht vergessen.
Es ging gerade um gute Sprache und die kann trotzdem emotional. Also, ne?
Genau, so. Und das ist wirklich dasselbe wie immer, ne? PolitikerInnen, aber auch wirklich ja Unternehmen oder Organisationen, die haben fürchterliche, bürokratische, umständliche, schlechte Sprache, weil die. Das stand ja lange Zeit nicht im Vordergrund, ne, dass man wahnsinnig toll kommunizieren musste, weil das war ja halt den Journalisten und Journalisten überlassen. Ja. Und jetzt plötzlich muss man das alles machen und so kommt dann halt so hölzerne, steife, unlebendige Sprache zustande. Aber du kannst das Ernsteste oder vermeintlich langweiligste oder komplexeste Thema. Jedes Thema lässt sich gut erzählen, jedes.
Kannst du dann aus deiner Beratung erzählen? Also wie bist du dann vorgegangen, um Parteisprech rauszubekommen? Und wurde das angenommen?
Ja, wie machst du es? Gibt wirklich sehr, sehr viele Regeln des Storytellings. Und Sprache besteht aus Verben. Sprache, also alles streichen, was ein Nominalstil enthält. Alles, was auf um oder halt endet. Aktive Sätze, nie im Passiv schreiben, immer aktiv. Nur ein Satz pro Information. Nur eine Information pro Satz. So, das sind so Schreibregeln, womit wirklich schon mal alles deutlich besser wird. So, das Zweite ist das Storytelling. Das bedeutet, show, don't tell ist so eine Regel, die wahnsinnig wichtig ist und die auch jede Erzählung, jede Kampagne sofort besser macht. Show, don't tell bedeutet, beschreib mir nicht etwas, sondern erzähl es mir so, dass ich es hören, riechen, fühlen, schmecken, verstehen kann. Also statt zu sagen, sie ist eine starke, kompetente Frau, sagt man, sie gibt niemals auf und findet immer eine gute Lösung. Wenn man das zur Kampagne, also ne, dieses Prinzip Show Don't Tell lässt sich zur kompletten Kampagne erheben, indem man eben nicht sagt, wir sind super, wählt uns, sondern eben zu erzählen, was macht uns super, welche Inhalte macht uns super. Und das ist so eine Regel, die jede Geschichte besser macht, die PolitikerInnen erzählen.
Jetzt zum Schluss, letzte Frage. In diesem Podcast geht es ja um mehr Rock auf der Bühne, mehr Frauen auf, wir haben uns jetzt auf politische Kommunikation konzentriert, deswegen mehr Politikerinnen, die wir sehen, erleben wollen, die für uns mitgestalten sollen. Gibt es noch einen Tipp für die? für deren Auftritte, für deren Art, wie sie sprechen, kommunizieren sollen. Vielleicht sogar was, wo du sagst, oh, da haben die totale Stärken, raus damit.
Ich würde Frauen das, also PolitikerInnen, Frauen in der Politik das raten, was ich Frauen grundsätzlich raten würde, die sich in einem männerdominierten Bereich durchsetzen müssen oder wollen. Und das ist leider kein Rat, der besonders schön ist, aber er ist halt wahr. Frauen müssen schneller sein, fleißiger und mutiger als ihre männlichen Mitbewerber. Das war schon immer so und das ist an den meisten Stellen auch noch immer so. Was ich PolitikerInnen im Gegensatz oder im Gegenzug zu Männern in der Kommunikation raten würde, weiß ich gar nicht. Ob es da die eine Sache gibt, weil Menschen sind unterschiedlich. Ich würde auch nicht jedem männlichen Politiker dasselbe raten. Ich glaube, dass Frauen, weibliche PolitikerInnen eine größere Chance haben, Frauen anzusprechen mit politischen Themen, mit vielleicht auch mehr Wärme, vielleicht einer höheren Nahbarkeit.
Vielleicht verstehen sie den Perspektivwechsel auch besser. Weil Stimmt. wir ja an Söders erfolgreichem Konzept sehen, geht es ja da nicht um den Perspektivwechsel, sondern um ich. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir alle konnten sehen, du bist definitiv schneller, fleißiger und mutiger. Man musste gut zuhören. Da ist so viel drin und ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde weiterreden. How-to-Story, Newsletter, ich packe auch noch deine Kanäle rein. Du hast richtig viel kommuniziert und man kann richtig viel nachlesen und natürlich kann man dich auch buchen und dich zu Rate ziehen und dich als Beraterin dazu holen. Ich glaube, dass das nötig ist, das haben wir alle erkannt und dass du, glaube ich, auch eine andere Herangehensweise hast und dass es dann so ein bisschen ans Eingemachte geht, das haben wir auch alle erkannt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich freue mich auf euch. Danke, Daniela.
Danke dir. Tschüss. Und wenn ihr, liebe alle, die ihr zugehört habt, wenn ihr begeistert seid, wenn ihr wollt, dass die Demokratie siegt und wir deswegen tolle Politikerinnen und Politiker da draußen haben und die dann auch gewählt werden, dann teilt die Folge, empfehlt sie euren Freundinnen und Freunden weiter. Und wenn ihr sagt, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode 5 Sterne und schreibt mir gerne ganz viele Kommentare. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.